Scheidens ist vorhanden. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht alleine bei mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebhaben. Befleißige dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen, Christens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ, bringe mit, wenn du kommst, und die Bücher, besonders die Pergamente. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erzeigt. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, auf dass durch mich die Predigt vollbracht werde und alle, die aus den Nationen hören möchten, und ich bin gerettet worden aus den Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich, welchen Beherrlichkeit sei in die Zeitalter der Zeitalter. Amen. Grüße Priska und Aquila des Hauses Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Befleißige dich, vor dem Winter zu kommen. Es grüßt dich Eubulus und Pudens, Linus, Claudia, die Brüder alle. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist. Und die Gnade sei mit euch. Herr Jesus, bitte schenke, dass wir für die letzten Minuten dieser Konferenz, der Wortbetrachtung, noch einmal einen klaren Kopf haben, dass du zu uns reden kannst, uns dein Wort deutlich machst, in unser Leben hineinsprichst und uns Mut und Freude gibst, auch unseren Lauf zu vollenden. Amen. Der Kampf und Preis der Treue, so wurde dieses letzte Kapitel des Paulus an Timotheus überschrieben. Seine letzten Worte, ich erinnere kurz, Situation, Gefängnis in Rom, ein Leben der Hingabe und des Kampfes hinter sich. Er weiß, dass er bald heimgehen wird. Abschiedsworte an seinen geistlichen Sohn Timotheus. Also, wir haben hier ein Vermächtnis, ein Testament vor uns. Das haben wir schon am ersten Tag unserer Wortbetrachtung gehört. Auch hier in diesem Kapitel, ähnlich wie in Kapitel 2, eine feierliche und sehr ernste Einleitung. Und das muss auf den jungen Timotheus, ich erinnere, etwa um die 35 Jahre alt, doch ganz massiv eingewirkt haben. Es klingt fast wie eine Beschwörung, wenn hier diese Worte gebraucht werden: Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der da richten wird. Vor Gott und Christus Jesus. Schlachter besetzt, glaube ich, vor dem Angesicht Gottes und Christus Jesus. Also ein sehr, sehr eindringlicher Appell. Und er stellt den Timotheus als Diener Gottes vor das Angesicht dessen, der richten wird, sowohl die Lebendigen. Und das ist eine Anspielung auf das Gericht zu Beginn des Tausendjährigen Reiches, Matthäus 25, das Gericht der Lebendigen. Und das Gericht der Toten, der jüngste Tag, der sogenannte Gericht der Toten, die auferstehen werden in der Offenbarung Kapitel 20. Aber wir dürfen auch an das Preisgericht denken für die Gläubigen in 1. Korinther 3 und 2. Korinther 5. Also Gott als Richter aller Menschen. Darüber hat Roger schon viel gesprochen und da kann man auch manches nachlesen oder in seinen Vorträgen nachhören. Das wird dann sehr ausführlich erklärt, diese Gerichte. Zusammenfassend, 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Ob gläubig oder nicht gläubig, jeder Einzelne wird einmal vor dem Richter stehen. Und das sollte der Timotheus vor Augen haben, das sollte er im Herzen haben. Er sollte vor Gott verantwortlich leben und dienen. Und die Erinnerung an dieses Gericht, dass er einmal Rechenschaft ablegen muss, sollte auch seiner Botschaft und seinem Dienst doch eine ganz besondere Autorität oder auch eine Dringlichkeit vermitteln. Ich erinnere gerne an einen der englischen Reformatoren, Hugh Latimer. Ich weiß gar nicht, wie er richtig englisch ausgesprochen wird. Ich sage lieber Hugo Latimer. Zur Zeit Heinrich des VIII., es war ja ein ganz berüchtigter König in England, gibt es viele Bücher darüber, manche Filme gedreht worden, ein uriger Typ. Auf der einen Seite sehr sportlich, sehr intelligent, hat sich mit Philosophen, auch damals Erasmus von Rotterdam, noch unterhalten oder Briefe gewechselt. War auch kein besonderer Freund von der katholischen Kirche, hat sich mit dem Vatikan angelegt, weil die seine verschiedenen Ehen nicht anerkannt haben. Ihr kennt alle die Geschichten, wie viele Frauen hat er köpfen lassen und vergiftet. Ich glaube, 6 waren es insgesamt, weil sie alle ihm keinen Sohn geboren haben, denn er wollte ja einen Thronfolger haben, einen männlichen. Also ein Mann mit vielen Facetten, auf der einen Seite sehr nachdenklich, auf der anderen Seite sehr egoistisch, moralisches Ungeheuer, könnte man sagen, dass er seine Gegner beseitigen konnte, das macht ihm nicht viel aus. Interessanterweise, in der zweiten Hälfte seines Lebens wurde dann auch unter seiner Regentschaft die Reformation in England durchgeführt. Das hat aber auch viele politische Gründe, nicht unbedingt nur religiöse. Aber dieses moralische Ungeheuer liebte ausgerechnet den Latimer, der Reformator, auch eine ganz, ganz hochinteressante Geschichte, wer Gelegenheit hat, darüber was zu lesen, als sein Hofprediger. Und das ist auch ein eigenartiges Phänomen, was man in der Kirchengeschichte und auch in der Weltgeschichte beobachten kann, dass gerade solche unmoralischen Persönlichkeiten doch irgendwie eine Vorliebe haben, oder was heißt Vorliebe, irgendwie eine Neigung, eine ehrliche Haut am Hof zu haben, der einem auch mal die Wahrheit sagt. Und das war der Latimer. Und gerade den Mann, den hatte er sich ausgesucht, weil er wusste, dass der die Wahrheit spricht und dass der Gott fürchtet und nicht die Menschen. Und so besuchte er regelmäßig natürlich die Gottesdienste am Hof, wie das damals so üblich war. Er saß von der ersten Reihe oder hatte seine besonderen Stühle da und musste sich oder durfte sich die Predigten von diesem Reformator anhören. Ein Mann ohne Furcht. Es wird erzählt, dass er am Neujahrstag, also dieser Latimer, das war dann Sitte, dass alle hohen Beamten dann zum König kamen, ihm dann ein Geschenk mitbrachten und Gottes Segen wünschen für die nächsten Monate, dass Latimer natürlich auch antrat und er hatte ihm dann ein Neues Testament mitgebracht in englischer Sprache. Es wurde damals von Tyndale und so weiter dann nach England gebracht oder ist schon gebracht worden zu diesem Zeitpunkt. Und da war dann eine Seite umgeknifft, so dass sie sofort aufgeschlagen wurde. Und da war dann ein Bibelvers unterstrichen, und zwar der Vers: Die Hure und Ehebrecher wird Gott richten. Das machte ihm nicht so viel aus. Naja, und der Hugo, der Heinrich der VIII., wusste, das ist typisch Latimer, der scheute sich dann nicht. Naja, aber eines Sonntags hatte er dann eine Predigt gehalten, das wurde dem Heinrich dann doch ein bisschen zu stark. Und er hatte mit aller Deutlichkeit die Sünden des Königs und auch der Höflinge da beim Namen genannt. Und nachdem er Amen gesagt hatte, stand der dicke Heinrich mit quellenden Augen vor ihm und sagte: Komm mal her und so weiter. Also ich bin ja manches von dir gewohnt, sagt er mit anderen Worten. Aber heute, das war einfach ein bisschen zu viel. Und wenn dir dein Kopf lieb ist, und du weißt ja, das fällt mir nicht schwer, Leute einen Kopf kürzer zu machen, dann gebe ich dir eine Chance, nächsten Sonntag wirst du die gleiche Predigt halten hier, über denselben Text, aber du wirst jedes Wort, was du über meine Person gesagt hast, zurücknehmen. Verstanden? Jawohl, Majestät. Das hat sich natürlich rumgesprochen am Hof, könnte ich vorstellen, Kirche rappelvoll am nächsten Sonntag. Alle haben die Ohren ausgefahren, was wird passieren? Naja, Latimer begann seine Predigt und leitete sie feierlich ein, fast so hier wie der Paulus an Timotheus, und sagte dann zu sich selbst, auch mit lauter Stimme: Ho, Latimer, weißt du, vor wem du stehst? Vor dem mächtigen König Heinrich dem VIII., der in der Lage ist, dich einen Kopf kürzer zu machen, wenn du etwas sagst, was ihm nicht gefällt. Hugo, weißt du, vor wem du auch stehst? Vor dem lebendigen Gott, der die Macht hat, dein Leib und deine Seele in der Hölle zu zerstören. Deswegen hüte dich, ein Wort zu sagen, das deinen himmlischen Herrn missfällt. Dann hat er die Predigt wiederholt vom letzten Sonntag, nur noch ein bisschen schärfer. Der dicke Heinrich mit so einem Gesicht, Schaum vom Mund, nach dem Armen, komm her. Was ist dir bloß eingefallen? Wie konntest du dich unterstellen, mich hier vor dieser ganzen Menschenmenge dermaßen zu blamieren? Da fiel der Hugo auf seine Knie und sagte nur ganz einfach und demütig: Das bin ich meinem irdischen und meinem himmlischen Herrn schuldig. Dann zog ihn der Heinrich nach oben, nahm ihn in den Arm und sagte: Wie gut, dass ich noch einen treuen Untertan habe. Das war der Heinrich der VIII. Aber er konnte nicht verhindern, dass die blutige Maria, seine Tochter, dafür sorgte, dass der Latimer verbrannt wurde, nach einigen Jahren. Aber das war ein Mann, der vor Gott stand. Und ich denke, dass uns das heute sehr fehlt, auch den Verkündigern, wirklich daran zu denken, dass wir unseren Dienst tun vor Gott und Christus Jesus, der richten wird, Lebendige und Tote. Und ich wünsche so sehr, dass ich selbst und wir alle von dieser heiligen Gottesfurcht erfüllt sind und auch so das Wort Gottes verkündigen könnten. Paulus schreibt an anderer Stelle 2. Korinther 5, da wir den Schrecken des Herrn kennen, überreden wir die Menschen. Oder andere übersetzen, im Bewusstsein, dass Gott zu fürchten ist, überzeugen wir die Menschen. Das sollte uns und unseren Dienst irgendwie doch markieren. Und dann kommen einige Anweisungen, die hat teilweise der Martin schon in seinem Vortrag erwähnt, da brauche ich nicht mehr viel sagen. Das erste ist, was soll gepredigt werden? Predige das Wort. Hier geht es also um die öffentliche Proklamation, Verkündigung des Wortes Gottes. Die soll ausgerufen werden wie ein Herold, der neue Gesetze verkündigt oder der vor Gefahren warnt oder der die Ankunft des Kaisers in der Antike ankündigte. Achtung, eine Durchsage, so würde man heute das hören, oder eine Warnung. Und in diesem Bewusstsein sollte gepredigt werden, im Bewusstsein seiner Bevollmächtigung von Gott und seiner verliehenen Würde und Verantwortung. Also kein Clown mit einer Pappnase, der auf der Kanzel steht, kein Unterhaltungskünstler, kein Showmaster, keine Stimmungskanone, wie sie heute in evangelikalen Kreisen auch immer beliebter werden. Und es soll das Wort Gottes gepredigt werden. Was soll gepredigt werden? Das Wort Gottes. Allein darauf liegt der Segen Gottes, und nur das Wort Gottes kann Leben schaffen, kann Leben verändern. Das Wort Gottes ist der Same der Wiedergeburt. Auch das haben wir eben im letzten Vortrag deutlich gehört. Wann soll gepredigt werden? Zu gelegener und ungelegener Zeit. Also egal, wie die Umstände sind, ob du gut drauf bist oder nicht, ob die Hörer es hören wollen oder nicht, zur gelegenen und ungelegenen Zeit. Wie soll gepredigt werden? Halte darauf oder steh dazu, sei bereit, sei in ständiger Dienst- und Alarmbereitschaft, das Wort Gottes zu verkündigen. Und dann brauche ich nur kurz erwähnen, das wurde vorhin gesagt, überführe, das heißt argumentiere überzeugend, appelliere an den Verstand. Es muss wirklich durch unseren Kopf, richtet sich an unseren Verstand. Dann auch strafe oder tadle, wende deine Argumente auf das Gewissen an, nenn Sünde beim Namen, erinnern wir uns an den Latimer, ermahne, parakaleo, das heißt auch, kann man übersetzen, beiseite nehmen. Ich erinnere da gerne an einen Fußballtrainer, wenn bei einem Bundesligaspiel eine kleine Pause ist, weil einer der Spieler verletzt wurde oder irgendwie gerammt wurde, die Sanitäter kommen, dann nimmt sich der Trainer meist sehr schnell ein, zwei von seinen Spielern, flüstert ihm was ins Ohr, gibt ihm klare Anweisungen für die nächsten Aktionen und klopft dann noch einmal auf die Schulter. Ich glaube, das drückt hier diesen Begriff aus, ermahne. Das heißt jetzt nicht drohen, sondern sowohl ermutigen, zureden, auffordern, helfen, umzusetzen, so wie das ein Trainer macht, um seine Spieler wirklich in Schwung zu bringen. Und das soll geschehen mit aller Langmut, mit Geduld, mit Ausharren. Es sind dickköpfige, sture und bockige Schafe, die uns anvertraut sind in den Gemeinden. Manches muss man 10-mal sagen, also nicht ungeduldig werden. Und noch einmal Lehre. Nicht die Persönlichkeit des Predigers, die natürlich auch eine Rolle spielt, seine Begabung, sondern die Lehre der Bibel muss die Grundlage und Kraft der Predigt sein. Wir brauchen klare Argumente und wir müssen unsere Ermahnung auch biblisch begründen. Und dann wird es auch aktuell für uns, ab Vers 3, denn es wird eine Zeit sein, in der die gesunde Lehre nicht ertragen wird. Ich erinnere an das Volk Gottes im Alten Testament, 4. Mose 21, Vers 5, wo die Israeliten ausrufen, unsere Seele ekelt sich vor dieser losen Speise, die Gott gegeben hatte, die göttliche Nahrung für das Volk Gottes, ein Bild von unserem Herrn Jesus. Er greift das im Johannesevangelium auf und von dem Wort Gottes. Ist das möglich auch unter uns heute? Das sind ja die Leute, die Timotheus belehren soll, die ihm anvertraut sind, dass unter uns in unseren Gemeinden solche sind, die das sicherlich nicht so krass ausdrücken, aber die das in ihren Herzen denken und ihrem Verhalten ausdrücken, dass das Wort Gottes ihnen überdrüssig ist, sie keine Freude daran haben und keinen Gewinn davon haben. 4. Mose 11, Vers 6, gar nichts ist da, schreit das Volk, nur das Mahn sehen unsere Augen. Wenn hier steht, sie können die Lehre nicht ertragen, dann ist das für sie fast wie ein Brechmittel. Man kann es nicht ertragen, man spuckt es aus, man will nichts mehr davon mit zu tun haben. Und so gibt es dann manche Stichworte, die wir teilweise auch schon erwähnt werden, wo das heute deutlich wird unter den Christen, auch bei den Evangelikalen. Thema Rolle der Frau wird auch sicherlich interessant, wenn es zu kleinen Gruppen wieder kommt und zu Hauskirchen, wie sollen sich Schwestern verhalten. Thema Homosexualität ist genug darüber gesagt worden. Kreationismus, ist der Sündenfall historisch wahr? Ist Christus wirklich der einzige Weg, das Sündenopfer Christi, die wörtliche Inspiration der Bibel und so weiter und so weiter. Man kann es nicht mehr hören, nur noch die Bibel. Ich lasse jetzt von einer Kirche, einer Jugendkirche, wo anschließend dann gerühmt wurde, wir hatten heute eine jesusfreie Predigt. Wie schön war das doch. Das kann auch in unserer Zeit oder das ist in unserer Zeit geschehen. Sie werden sich nach ihren Lüsten Lehrer aufhäufen, dass es in den Ohren kitzelt. Also Prediger, die das verkündigen, was ihnen angenehm ist, unterhaltsam klingt, die ein lustbetontes Leben rechtfertigen, also praktisch den Menschen erheben und über den Herrn selbst und über Gott sehr, sehr beleidigend oft sprechen, Gott sehr erniedrigen. Ich denke da gerne an die beiden großen Männer Gottes im 18. Jahrhundert, George Whitefield und John Wesley. Der eine, man nannte ihn ein Calvinist, George Whitefield, der andere, John Wesley, ein Arminianer, so sagte man. Der eine, der die Souveränität Gottes betonte, aber ein brennender Evangelist war, George Whitefield. Der andere, der mehr an den Willen appellierte, an die Entscheidungskraft und Fähigkeit des Menschen, ein brennender Organisator und auch Evangelist, ein mutiger Mann, John Wesley, auch von, wenn er klein von Gestalt war, wirklich ein Vorbild für mich. Beide verschiedene Standpunkte, beide vielleicht neigten zur Einseitigkeit in ihrer Betonung dieser beiden Seiten, die im Neuen Testament immer wieder betont werden, die beiden Seiten einer Münze.
Und dann gab es eine Zeit von mehreren Jahren, wo beide sehr gekämpft haben für ihre Überzeugungen. Es wurden Briefe hin und her geschrieben, Bücher geschrieben, es entstanden Parteien, jeder hätte seine Fans und so weiter. Und Whitfield, der sogenannte Calvinist, war der Friedensstifter. Ich hoffe, dass heute auch noch so ist, denn wir leben in einer Zeit, wo leider auch die ähnlichen Schlachten geschlagen werden. Einige von euch, die wissen das, wie das heute durch die Gemeinden geht. Der Calvinismus, der sogenannte oder die reformatorischen Lehren und auf der anderen Seite eben die Arminianer, die Verantwortung des Menschen betonen. Und wir hatten lange Zeit geglaubt, das wäre ein Streit, der nicht nach Deutschland kommen würde, den würde man in den USA lassen, der dort schon jahrzehntelang existiert. Aber seit einigen Jahren ist das hier in Deutschland und droht auch die Gemeinden zu spalten. Und damals hat dann der Whitfield den Anfang gemacht und hat noch einmal dem Wesley einen Brief geschrieben. Die waren ja im Grunde beste Freunde. George Whitfield war der geistliche Mentor von, John Wesley war der Mentor von George Whitfield. Und er schrieb dann zu seinem alten Freund Wesley: Lieber Wesley, lass uns doch einen anderen Kampf kämpfen. Nämlich, wer von uns beiden Gott am meisten erhöht und den Menschen am tiefsten erniedrigt. Das soll doch unser Streit sein. Darin wollen wir einen Wettstreit beginnen. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Ermutigung auch für uns. Lasst uns darin wirklich eifern, wer von uns im Leben und auch in der Verkündigung Gott am höchsten erhöht und den Menschen am tiefsten erniedrigt. Nun, das passt heute natürlich gar nicht in unsere Evangelisationssituation, den Menschen zu erniedrigen. Auch das haben wir in der ersten Stunde schon gehört. Sie werden die Ohren abkehren und sich den Fabeln oder den Mythen, den Legenden wenden. Ein sehr, sehr schlechter Tausch, wenn man sich von der Wahrheit abwendet und sich dann für satanische Einflüsse öffnet. Da könnte man jetzt auch wieder viele Beispiele nennen, aber die Zeit läuft. Aber vielleicht nur die eine Erwähnung, dass gerade so in den etwas moderneren evangelikalen Kreisen und Kirchen und Jugendkirchen sehr, sehr Wert darauf gelegt, dass man eben Geschichten erzählt, möglichst auch lange Geschichten, die Leute unterhält und weniger die Bibel liest und die Bibel auslegt. Man meint, dass man damit heute die jungen Menschen begeistern kann. Lehre und Dogmatik sind out. Für die unter euch, die in der Gemeinde Verantwortung tragen, möchte ich auf ein Buch hinweisen, das vor einigen Wochen erschienen ist in Dillenburg mit dem wenig sagenden Titel Entwurzelt, aktuelle christliche Irrtümer, wo dann auch ein Baum abgebildet ist. Das ist nicht besonders aussagekräftig, aber das Buch ist sehr, sehr aktuell. Ich möchte jetzt nicht zu viel Zeit verwenden, um auf alle Einzelheiten einzugehen, aber hier wird die neue apostolische Reformation vorgestellt. Laut John MacArthur ist das die Bewegung, der charismatischen Bewegung, die am meisten Einfluss gewinnt weltweit. Da gibt es neue Apostel, die auch relativ oft hier in Deutschland, besonders im Süden sind, auch in Verbindung mit Johannes Hartl auftreten oder Peter Wenz in Stuttgart, auch nicht weit von euch entfernt, und bei den Erweckungskonferenzen. Und zwar besonders der Ben Robinson. Ach, der fällt mir gleich wieder ein. Bill Johnson, Pastor der Bethel Kirche in USA. Vielleicht habt ihr gehört von Bethel Musik. Das sind die meisten neuen sogenannten Anbetungslieder, die von dort kommen. Nach Hillsong sind das die meisten Lieder, die auch hier in Europa jetzt gesungen werden. Und das ist wirklich eine Person und eine Bewegung. Dieser Bill Johnson, der leugnet zum Beispiel in aller Deutlichkeit, dass der Jesus nur Mensch war und nicht Gott war und erst wiedergeboren wurde, nachdem er auferweckt wurde aus den Toten. Kollegen von ihm sagen, ja, Jesus ist erst Gott geworden, wurde von Gott adoptiert nach seiner Taufe. Also die Gottheit Jesu wird abgelehnt oder wird geleugnet. Und diese Männer nehmen Einfluss dann auch auf gerade viele junge Christen hier in Deutschland. Dort in den Versammlungen geschehen Phänomene wie Umfallen, Zittern, Prophezeiung, Wahrserei. Das ist, kennen wir schon aus der charismatischen Bewegung, außerbiblische Offenbarung, Totenauferweckung, Zungenrede, eintauchendes oder zentrierendes Gebet, trunkene Herrlichkeit, also trunken von Heiligem Geist zu sein, Visualisierung, heiliges Lachen, Tierlaute als Zeichen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Heraufbeschwören von Engel, Lichtkugeln, Feuertunneln, Geistreisen, außerkörperliche Erfahrungen, Engelsanbetung, Himmelstourismus, dass man in den Himmel eintaucht oder auftaucht und dort Dinge sieht und wieder zurückkommt, Trauminterpretation, Heilungen. Man berichtet von Phänomenen wie Goldstaub, das erzählen auch diese Pfarrer auf ihren Konferenzen. Ich kenne auch manche Gemeinden, die das berichten, wie plötzlich Goldstaub in ihren Bibeln auftaucht. Herrlichkeitswolken erscheinen in der Versammlung, Engelsfedern fliegen plötzlich im Raum und Edelsteine, die auf Menschen erschienen sind und ähnliche Dinge. Ja, wir lachen darüber, aber das wird dann als ein ganz besonderes Merkmal der neuen apostolischen Reformation gesehen. Und das Schlimmste für mich ist diese sogenannte Soaking, das könnte auch im Internet sogar, wird das gezeigt, dass dieser Bill Johnson und Fitzgerald, so schreibt er sich, der auch oft hier in Deutschland ist und wie gesagt in Augsburg mitarbeitet auf diesen Mehrkonferenzen und Tausende von Evangelikalen hören das und lernen das, dass man sich auf Gräber legt und dass man da den Geist der Verstorbenen in sich aufsaucht, soaking, und dann eben geistliche Kräfte kriegt von den Verstorbenen. So Pilgern, das könnt ihr nachgucken bei YouTube, auf Videos wird das gezeigt, wie die sich dann platt legen auf diese Gräber von Catherine Kuhlmann oder C.S. Lewis oder wer auch immer, wo man glaubt, dass das besonders Heilige waren und dann saugt man die geistliche Kraft auf und kommt dann gestärkt in den Alltag zurück. Das ist ein Okkultismus schlimmster Art, deswegen auch die Nähe zum Katholizismus, die machen das ja schon, praktizieren das ja schon lange mit den Knochen, die sie überall da aufbewahren, dergleichen mehr. Aber das dringt in unsere Zeiten hinein. Das ist die Zeit, wo, glaube ich, auch hier der 2. Timotheus hinweist, dass man die Ohren von der Wahrheit abkehrt und zu Fabeln sich hinwendet und dann sogar zu diesen ganz okkulten Dingen. Dann das dritte Du aber, was der Martin nicht behandelt hat. Egal, was alle anderen machen, auch hier wieder ein Gegensatz. Du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tu das Werk eines Evangelisten. Nüchtern, frei von irgendwelchen geistlichen Rauschmitteln, behalte einen kühlen Kopf, sei nicht gedopt, wie viele Verkündiger, und es gibt Einzelne, die mir das auch gebeichtet gesagt haben, nachdem sie umgekehrt sind, dass sie ihre Predigten nur halten konnten unter bestimmten Medikamenten, die anregend wirken und die einen in Schwung bringen. Und nach der Predigt dann sind sie oft zusammengebrochen. Das ist keine nüchterne Verkündigung. Aber wir können auch unnüchtern sein, wenn wir vom Trend der Zeit berauscht sind. Und wenn wir jetzt im Moment so eine Schockstarre erleben in unseren Gemeinden teilweise, dass man sich nicht mehr versammelt, weil irgendwelche Leute jetzt eine Panik machen, ich glaube, dass das ein Vorspiel ist und dass man hier trainiert auf den Tag X, wo wir alle manipuliert werden. Das wird jetzt schon so ein bisschen geübt. Das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht liege ich da falsch. Aber da ist es gerade gut, wenn wir auch unbeeinflusst werden von dieser Manipulation, die im Gange ist. Wir sollen das nicht so wichtig nehmen, aber vor allem auch keine Angst davor haben. Und dann die Aufforderung, die wir alle nicht gerne hören. Leide Trübsal. Oder man kann auch Wörter übersetzen, erleide Böses. Oder nimm teil an den Trübsalen als ein guter Streiter Christi. Wie hat Paulus in seinen Briefen oft auch hingewiesen, aufgezählt, was er gelitten hat um des Herrn willen. Das ist der Preis der Nachfolge. Und deswegen soll auch Timotheus sich darauf einstellen, auch nicht bitter werden. Und er soll wie der Hebräerbrief, und das ist auch an uns gerichtet, den betrachten, der so großen Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit wir nicht ermüden, indem wir in unseren Seelen ermatten. Hebräer 12, Vers 3. Viele von euch haben dieses Buch, glaube ich, gelesen, keine Kompromisse. Und da habe ich viele Sätze angestrichen. Und einen lese ich gerne immer wieder vor, wo David Platt schreibt: An alle Christen, die ein sicheres, einfaches und bequemes Leben ohne Gefahr möchten, Doppelpunkt, haltet euch von Jesus fern. Die Gefahr in unserem Leben wird im gleichen Maß zunehmen wie die Tiefe unserer Beziehung zu Christus. Könnt ihr das nachvollziehen? Die Gefahr in unserem Leben wird im gleichen Maß zunehmen wie die Tiefe unserer Beziehung zu Christus. Ich glaube, dass das stimmt. Wolfgang Nistvogel, der manchen von euch bekannt ist, hat am Jahresende bei uns in der Gemeinde Vorträge gehalten, 3 Stück. Der Ernstfall der Nachfolge, also für die, die eine lange Autofahrt vor sich haben, das sind 3 Predigten, kosten 4,90 Euro. Da predigt er über Gethsemane, dann über die Verleugnung des Petrus, über die Gefangennahme Jesu und so weiter. Der Ernstfall der Nachfolge, das hat uns alle sehr, sehr aufgewühlt, und in Verbindung mit dem Büchlein von Roger, die letzten 8 Tage des Herrn Jesus, die Passionswoche, ist es gut, das auch zu hören und daran zu denken, wie es dem Herrn ergangen ist und was er uns verheißen hat. Tue das Werk eines Evangelisten. Dieser Begriff Evangelist kommt, soweit ich weiß, und da berufe ich mich auch auf viele Ausleger, nur einmal hier an dieser Stelle vor. Es wird wohl von Philippus berichtet, dass er ein Evangelist war, aber dass einer hier aufgefordert wird, tue das Werk eines Evangelisten, das ist wirklich einmalig. Hier haben wir das Werk von ihm, egal ob er eine Gabe hat oder nicht. Es ist so eine Aufgabe an jeden von uns, dass wir, die wir Kinder Gottes sind, die den Schrecken des Herrn kennen, das Evangelium weitersagen sollten. Egal, ob alle anderen den Paulus verlassen haben, spielt keine Rolle, auch wenn es 1000 Schwierigkeiten gibt und die noch kommen werden. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Aufgabe für uns. Wir können uns stundenlang unterhalten über die ganzen Missstände in der Christenheit, können jede Menge Bücher dazu lesen. Das ist gut, wenn man informiert ist. Aber tue das Werk eines Evangelisten. Das darf nicht vernachlässigt werden. Und das muss immer Vorrang haben. Und ich habe mich so gefreut gestern, wo fast in jedem Tischgespräch beim Essen oder beim Kaffee nur noch der Corona diskutiert wurde. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Da kriegten wir einen Anruf. Ich muss vorher sagen, wir beten bei uns in der Gemeinde schon einige Tage. Und ich ganz besonders, weil ich eine besondere Beziehung zu diesem Mann habe. Das ist unser Steuerberater, ein sehr erfolgreicher Mann, 50, 55 Jahre alt, der vor etwa 4 Wochen gesagt hat, er hätte noch nie in einer Bibel gelesen, er hätte alle möglichen Bücher gelesen, aber von der Bibel hätte er bisher noch nicht, es würde so langsam Zeit, wäre alt genug, dass er auch mal die Bibel kennenlernt. Dann hat unser Andi Fett einen Vertikalkurs gemacht und sind einige Brüder gekommen, die ihre Freunde mitgebracht haben, also 6, 7 Leute da, davon waren 4 völlig ungläubige Leute. Dann haben wir gebetet und ich kann sagen, dass ich jeden Tag für diesen Elmar gebetet habe. Und dann kam gestern der Nico und zeigte mir, er hatte eine Nachricht gekriegt vom Andi Fett, bitte betet dafür. Heute Nachmittag hat sich der Elmar angemeldet und möchte mit mir einen Spaziergang machen. Und ein paar Stunden später, während hier Corona wirbelte in unserer Gemeinschaft, kriegten wir dann wieder ein Mail. Der Elmar hat sich bekehrt, er ist mit mir auf die Knie gegangen, hat seine Sünden dem Herrn bekannt. Und ist das nicht großartig, dass man das Werk eines Evangelisten tun darf? Wir dürfen dafür beten, das ist auch als Werk eines Evangelisten, dass wir dafür beten, wenn wir vielleicht nicht so viele Kontakte haben oder auch nicht so die Begabung haben, dass in diesem ganzen Wirrwarr der Herr derselbe ist, der Gebete erhört und der Menschen errettet, von denen man es überhaupt nicht erwartet, dass sie jemals in die Bibel gucken würden oder eine Gemeinde besuchen würden. Das ist wirklich wunderbar. Tu das Werk eines Evangelisten. Ich muss sagen, dass mir das nicht so leicht fällt. Manche von euch kennen den Onkel Ernie Klassen. Der konnte beim Bäcker sein, an der Tankstelle, wo auch immer. Der hatte immer wieder einen Spruch drauf und einen Bezugspunkt, wo er das Evangelium weiter sagen konnte, und hat dann alle möglichen Erlebnisse gemacht und Bekehrungen erlebt an Ort und Stelle, dass man sich nur wundern kann. Seine Bücher sind ja voll davon. Er hat so zwei Zeugnisbücher geschrieben. Er ist inzwischen beim Herrn. Aber das war einer, der wirklich ein Evangelist war. Ich kann sowas nicht so gut. Liegt das an meiner Feigheit oder Vorsicht? Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall, da habe ich meinen Mangel. Ich wünschte, es wäre anders so, dass man viel schneller Kontakte knüpft und dann wirklich das Werk eines Evangelisten tun kann. Dem Archippus wird in Kolosser 4, Vers 17 gesagt, ganz am Ende dieses Briefes: Sieh auf den Dienst, dass du ihn erfüllst. Das war so ein Mann, der von Gott einen Dienst bekommen hat, aber in Gefahr stand, den zu vernachlässigen. Und ich glaube, das trifft auch manche von uns, und mich hat das oft getroffen, dass man einfach nicht mehr auf den Dienst sieht, den der Herr uns gegeben hat, nicht mehr vor Gott steht, sondern alle möglichen anderen Dinge macht oder sich Sorgen macht und Gedanken macht. Und das Eigentliche unseres Lebens, den Dienst, den der Herr uns gegeben hat, dass wir ihn nicht erfüllen. Wir haben 7 Kinder. Und als sie jung waren, haben wir oft Risiko gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, Risiko. Da gibt es auch erst eine Auftragskarte. Ich fand das ein sehr schönes Bild für unser Leben. Die darf kein anderer lesen, nur der einzelne Spieler. Da steht dann drauf, du musst, was weiß ich, Australien befreien von allen anderen Gegnern, Feinden, muss dann würfeln und so weiter und so weiter. Oder man muss das oder das Land einnehmen. Auf jeden Fall, keiner weiß vom anderen, welchen Auftrag er hat. Jeder muss sehen, dass er seinen Auftrag erfüllt, um eben das Spiel zu gewinnen. Und so, meine ich, soll es auch in unserem Leben sein. Jeder von uns sollte auch so eine Auftragskarte kennen. Was will der Herr von dir? Was ist dein Auftrag? Wofür bist du da? Und dass wir auf dieses Ziel hinstreben und dass wir uns immer wieder erinnern an dieses Wort: Sieh auf den Dienst, den du dem Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Vergiss nicht deinen Auftrag. Paulus spricht in Vers 6 davon, dass er jetzt als Trankopfer gesprengt wird. Schlacht übersetzt, denn ich werde schon geopfert. Das Schlachtopfer, das hat Roger erklärt, Abschluss des täglichen Brandopfers, wo hinterher Wein drüber gegossen wird. Ich weiß nicht, ist das nur ein Bild vom Blut oder auch vielleicht auch von der Freude, die damit verbunden ist, wenn man an den Herrn denkt und an sein Opfer denkt. Vielleicht dürfen wir beides sehen. Philipper 2, Vers 17 schreibt Paulus: Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich. Auf jeden Fall ist das auch mit Freude verbunden, diese Anspielung. Dann sagt er sehr deutlich: Die Zeit meines Abscheids ist vorhanden, ich habe den guten Kampf gekämpft. Also er macht sehr deutlich, dass er nicht mehr lange leben wird. Er weiß es ganz genau. Die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Dieses Wort im Griechischen, das wird sehr verschieden übersetzt, auch an anderen Stellen, ist ganz interessant. Es kann auch Aufbruch bedeuten. Es kann auch Entlassung bedeuten. Aus der Simeon, den dann Jesus als kleines Kind in den Händen hält: Nun entlässest du, Herr, deinen Knecht in Frieden. Das ist das gleiche Wort, entlassen. Auch praktisch, ja, Auftrag erfüllt, oder das Zelt abbrechen wird auch damit ausgedrückt, oder ausspannen, wenn man aus einem Joch ausgespannt wird. Das ist die vielerlei Bedeutung dieses Wortes im Griechischen. Hier wird es übersetzt in der Elberfelder: Die Zeit meines Abscheidens oder eben auch des Aufbruchs ist vorhanden. Und da merkt man schon, wie dieser alte Apostel erfahren, ja, die ganzen Narben an seinem Körper praktisch noch einmal zeigt, was er alles erlebt hat. Und jetzt kommt bald die Zeit, wo ich jetzt ausspannen kann, wo ich entlassen werde, wo ich das Zelt abbrechen kann, wo ich aufbrechen kann in die ewige Heimat. Er sieht also seinem Ende sehr deutlich entgegen und schaut zurück. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Darüber haben wir schon oft gesprochen. Es geht hier um das Glaubensgut, das er anvertraut bekommen hat vom Herrn, das hat er bewahrt. Und dann wartet die Krone der Gerechtigkeit auf ihn. Das wäre ein Thema für Roger, über die vielen Kronen zu sprechen. Da bin ich nicht in der Lage zu. Ich habe mir noch nicht den Kopf darüber zerbrochen. Aber ich freue mich immer, wenn andere das gut können. Das ist die öffentliche Anerkennung und der Lohn für die Treue am Tag der Erscheinung unseres Herrn, mit allen, die seine Erscheinung lieb haben. Dann kommt ab Vers 9 bis zum Schluss, Vers 22, dann Freunde und Feinde. Sehr persönliche Schlussworte. Beeile dich, zu mir zu kommen, oder befleiße dich, bald zu mir zu kommen. Und dann erinnert er sich eben an einige Männer, und wir haben hier Gegensätze. Einmal der Demas, ein ehemaliger Mitarbeiter des Paulus, der im Kolosserbrief und auch in Philemon erwähnt wird, der ihn aber verlassen hat, weil er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat oder die jetzige Weltzeit. Auch ein interessanter Gegensatz. Vorher, ein Vers vorher, wird gesprochen von der Krone der Gerechtigkeit für die, die seine Erscheinung lieben. Und hier ist ein ehemaliger Mitarbeiter, Demas, der den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat. Wie sehr verschieden. Frage an uns, was würde der Herr über uns sagen können? Lieben wir seine Erscheinung oder lieben wir den jetzigen Zeitlauf, den Mainstream, die allgemeine Ausrichtung des Lebens, die Lebensweise dieser Welt? Welch ein trauriger Nachruf für einen ehemaligen Mitarbeiter von Paulus. Er hat die Welt liebgewonnen. Sind wir Demas? Vers 11, Lukas ist allein bei mir. Dieser Mann hat ihm die Treue gehalten bis zum Schluss. Und dann wird noch Markus erwähnt, der nützlich zum Dienst ist. Wir haben seine Geschichte auch andeutungsweise ja gehört, auch schon in diesen Tagen, der damals von Barnabas mitgenommen wurde und gemeinsam mit Paulus gedient hat, aber dann irgendwie es ihm zu heiß wurde und der dann mit Barnabas loszog später. Dann aber Petrus gedient hat und Petrus nennt ihn sogar sein Kind im Glauben und dann zum Schluss bei Paulus ist und wieder nützlich zum Dienst, ist ein großer Trost auch für alle unter uns, die eine Auszeit hatten oder auch einen Abrutsch hinter sich haben, dass doch jeder auch wieder zurechtkommen kann, dass die Gnade Gottes zurechtbringen will und dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist, wie MacDonald in seinen Büchern oft schreibt. Dafür ist Markus ein Beispiel und genau dieser damals untreue Knecht und Diener wird benutzt, um das Markus-Evangelium zu schreiben, das den Herrn als treuen Diener schildert in allen Facetten, wahrscheinlich durch das, was Petrus ihm über den Herrn Jesus mitgeteilt hat. Das ist auch ein Trost, glaube ich, für uns. Dann werden einige genannt. Tychikus ist nach Ephesus gegangen. Und dann einige Verse, die natürlich von manchen kritischen Theologen belächelt werden, dass jetzt auf einmal der Paulus, der von einem Mantel, den er zurückgelassen hat, schreibt und Bücher erwähnt, die Pergamente und so weiter. Aber das sind auch inspirierte Worte, verbal inspiriert in den Urschriften, die wir leider nicht vorliegen haben, aber so einigermaßen in guten Übersetzungen. Der Winter stand vor der Tür und Paulus wusste, dass es kalt wird. Er braucht einen Mantel als Decke. Er braucht aber auch Bücher und Pergamente, wahrscheinlich Papyrusrollen, wahrscheinlich auch biblische Bücher des Alten Testamentes, Pergamente vielleicht auch noch, um zu schreiben, wir wissen es nicht genau. Und wie viele Christen kenne ich, na Gott sei Dank nicht so furchtbar viele, die sagen, ich brauche keine Bücher, ich habe die Bibel und das reicht mir. Das hört sich sehr, sehr fromm und entschieden an, aber ist völliger Blödsinn. Gott hat Gaben gegeben, Lehrer gegeben, Gott sei Dank haben wir sie auch unter uns hier. Und da sollen wir dankbar für sein. Und wir sagen auch nicht, die brauchen wir nicht, sondern Gott hat doch diese Gaben gegeben. Ob das nun in schriftlicher Form oder mündlicher Form geschieht oder von mir aus per DVD oder auf Audio. Aber wir brauchen wirklich solche, die uns das Wort Gottes auch in der rechten Weise schneiden und auslegen. Und wenn der Paulus sogar die Bücher und Pergamente brauchte, dann ist das so wirklich eine Dummheit und Arroganz, wenn wir meinen, wir brauchen nur die Bibel und damit wäre alles geklärt. Das ist keine geistliche Bescheidenheit. Gott hat Geistesgaben gegeben, um Gottes Wort zu erklären oder auch uns helfen, es anzuwenden. Und es gibt eine nette Illustration dazu von dem Reformator Tyndale, der hier in Deutschland leider nicht so sehr bekannt ist. John Piper hat in einem seiner Bücher gewürdigte Schmach sein Leben geschildert. Er ist in sehr jungen Jahren gestorben, mit 42 Jahren. Er war derjenige, der die Bibel in der englischen Sprache übersetzen ließ oder selbst übersetzt hat, zumindest das Neue Testament, und dann von Deutschland aus und von Holland aus in Stoffballen dann rübergeschmuggelt hat nach England, bevor es da eine Übersetzung öffentlich gab. Das war auch zur Zeit von Heinrich dem VIII. Etwa. Aber damals war der Heinrich, oder war es die blutige Maria, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube, es war der Heinrich in seiner wilden Zeit. Er hatte es abgesehen auf diesen Mann, den Tyndale und seinen Testamenten. Er wurde bespitzelt, auch in Europa, und dann schließlich auch von seinem besten Freund verraten, der ihn bespitzelt hatte. Und er wurde dann in Belgien, damals in Brüssel, glaube ich, dann gefangen genommen. Er war dann lange Zeit im Gefängnis, in einem Burggefängnis, und schließlich wurde er später dann erdrosselt und auch verbrannt. Und ich glaube, die Asche wurde dann nach London geschickt und dann in die Themse geschmissen. Und der saß jetzt die letzten zwei Jahre seines Lebens in einem dunklen, feuchten Gefängnis. Und dann gibt es diesen netten letzten Brief, den er geschrieben hat. Daraus lese ich etwas vor. Und das war eine Bitte an einen der Beamten in der Burg, der für das Gefängnis zuständig war. Piper schreibt: Wir haben einen kleinen Eindruck von Tyndales Zustand in dem Gefängnis und von seinen Leiden, denn er schrieb im September 1535 einen Brief, als es offenbar eine Pause bei seinen Verhören gab. Er war an einen ungenannten Beamten der Burg gerichtet. Und daraus zitiere ich jetzt: Ich wende mich an eure Lordschaft und an den Herrn Jesus, dem aller Herrschaft unterstellt ist. Wenn ich hier den Winter überbleibe, möchten Sie den Kommissar bitten, so freundlich zu sein, mir von meinen beschlagnahmten Gütern eine warme Mütze zu geben. Mein Kopf leidet sehr unter der Kälte und ich werde von einem unaufhörlichen Katarrh geplagt, der in der Zelle noch stark zugenommen hat. Ich erbitte ebenso einen warmen Mantel, denn der, den ich jetzt habe, ist sehr dünn. Und dazu ein Stück Stoff, um meine Beine einzuwickeln. Meine Jacke ist sehr abgetragen, ebenso meine Hose. Er hat ein Wollhemd, das er, wenn er die Güte hat, mir senden möge. Ich habe auch eine Überhose von dickem Stoff, die ich überziehen könnte. Er hat auch wärmere Nachtmützen. Gleichzeitig bitte ich, mir eine Lampe für den Abend zu genehmigen. Es ist wirklich schrecklich, allein im Dunkeln zu sitzen. Aber vor allem erbitte und erflehe ich Ihre Barmherzigkeit dahingehend, dass Sie unbedingt mit dem Kommissar sprechen. Er möge mir freundlichst erlauben, eine hebräische Bibel, die hebräische Grammatik und das hebräische Wörterbuch zu bewilligen, damit ich meine Zeit mit solchen Studien verbringen kann. Dafür mögen Sie empfangen, was Sie am meisten begehren, aber nur, wenn es der Errettung Ihrer Seele dient. Denn wenn irgendeine andere Entscheidung betreffend meiner Person gefallen ist, dass ich vor dem Winter verurteilt werde, will ich das geduldig tragen und in dem Willen Gottes bleiben zur Verherrlichung der Gnade meines Herrn Jesus Christus. Mein Gebet ist, dass sein Geist stets Ihr Herz leiten möge. Amen. William Tyndale. Als er auf dem Scheiterhaufen festgebunden wurde, von einem Henker erwürgt und dann verbrannt wurde, berichtet ein Augenzeuge Fox, der Geschichtsschreiber, seine letzten Worte seien gewesen: Herr, öffne dem König von England die Augen. Er war 42 Jahre alt, hat nie geheiratet und wurde nicht begraben. Das erinnert doch sehr auch an die letzten Stunden oder Tage des Apostel Paulus. Und ist das nicht großartig, auch sein größter Wunsch, doch in dieser dunklen, feuchten Zelle das Alte Testament zu haben, eine Grammatik, auch ein paar Bücher und hebräische Wörterbücher, damit er seine Zeit mit solchen Studien verbringen kann. Vers 14 erinnert Paulus den Timotheus an Alexander den Schmied, der viel Böses getan hat. eine sehr deutliche Warnung vor ihm, aber keine Bitterkeit. Er übergibt ihn praktisch dem Herrn. Dann erwähnt er, dass bei seiner ersten Verantwortung er allein war, alle hatten ihn verlassen. Damals war es bei den Römern üblich, dass Verwandte und Freunde als Zeugen bei Gericht mit dabei sein konnten, aber hier kam keiner. Vielleicht war es ihnen zu gefährlich. Er war allein, wie unser Herr, von dem wir auch lesen, da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Aber Paulus schreibt, es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei, Vers 17. Und er wird mich retten, oder ich wurde gerettet aus dem Rachen des Löwen. Ein Bild für die tödliche Gefahr, die ihm drohte. Und der wird mich retten und bewahren. Und dann preist und lobt er Gott angesichts der Verurteilung zum Tod und grüßt noch einmal alte und treue Freunde. Da könnte man eine Menge drüber sagen. Priska und Aquila, wir haben eigentlich auch schon gehört über diese langjährigen treuen Mitarbeiter. Auch Onesiphorus, der ihn oft erquickt hat, welch ein wunderschönes Zeugnis, dass hier ein Bruder ist, der dem Paulus durch seine Gegenwart eine Freude und eine Erquickung war. Und da werde ich automatisch erinnert an die Beerdigung von Wilhelm Busch, wo ich bei sein durfte. Ich war damals 19, 20 Jahre alt. Tausende von jungen Menschen waren bei der Beerdigung und auf dem Weg dann zum Grab. Ich weiß nicht, wie viele Tausende dann da rumstanden, wurde alles dann damals schon 1966 mit Verstärker und großen Lautsprechern für alle hörbar gemacht, was dann gesagt wurde. Und ich weiß nicht, wie viele Brüder es waren. Da wurde keine Rede gehalten am Grab, sondern jeder trat vor und las einen Bibelvers vor, der ihm wichtig war in Erinnerung an Wilhelm Busch. Und dann war es der Paul Deitenbeck aus Lüdenscheid, unserer Nachbarschaft, der nur einen Vers vorgelesen hat aus dem Philemonbrief, Vers 7. Denn wir haben großen Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Da habe ich gedacht, was ist das für ein gewaltiger Nachruf? Könnte man das bei meiner Beerdigung sagen, dass die Herzen der Heiligen durch mich erquickt worden sind? Manche habe ich sehr traurig gemacht, auch eine Schwester gestern, die sehr traurig über mich war, der war ich sicherlich überhaupt keine Erquickung. Aber wie schön, von dem Wilhelm Busch konnte man das sagen, wir haben großen Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Das ist schön. Hier war ein Bruder, der Onesiphorus, der Paulus erquickt hat. Trophimus blieb krank in Milet. Da könnte man jetzt auch einiges anspielen auf die charismatische Bewegung, dass also Krankheit eben nicht vom Teufel ist oder Kennzeichen von Sünde ist. Er wird nicht von dem Paulus geheilt und dann kommen einige Grüße von uns, unbekannten, aber bei Gott wohlbekannten Geschwistern und Freunden und dann sein letztes Wort, der Jesus Christus sei mit deinem Geist. In dieser Form ganz einmalig am Abschluss eines Briefes. Es wird wohl hier und da in den Briefen geschrieben, sei mit eurem Geist, aber hier an Timotheus ganz persönlich, der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist und dann auch an uns alle zum Schluss endet der Brief mit den Worten, die Gnade sei mit euch. Ein alter Mann, aber keine Bitterkeit, keine Vorwürfe, in geistlicher und geistiger Klarheit, in völligem Frieden, ist bereit abzuscheiden, abzutreten, entlassen zu werden. Ähnlich wie Mose, der am Ende seines Lebens segnen konnte, nach 40 Jahren Wüstenreise und Probleme mit den Kindern Israel, von dem die Bibel sagt, sein Auge war nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht geschwunden. So ähnlich finden wir hier den Apostel Paulus. Und so möchte ich dann auch schließen mit den Worten von einem geistlichen Vater von vielen von uns, William MacDonald, der in seinem Kommentar die letzten Sätze schreibt über 2. Timotheus 4. Hier legt Paulus seinen Stift nieder. Der Brief ist fertig, sein Dienst beendet, doch der Duft seines Lebens und Zeugnisses bleibt. Und wir werden ihn einst wieder treffen und mit ihm über die großen Themen des Evangeliums und der Gemeinde sprechen können. Damit endet dieser Kommentar zum 2. Timotheusbrief. Ja, damit möchte ich schließen, kurz hinweisen noch auf einige Bücher, die wir noch in großer Anzahl haben, weil ich die euch gerne lieb machen möchte. Peter Gürtler, ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Im Allgäu ist der sehr bekannt. Ist auch ein Schüler von William MacDonald. Hat ein anderes Buch geschrieben mit 600 Seiten. Vom Lesen ins Leben. Zu einem Sonderpreis von 6 Euro statt 15,90 Euro. Das ist besonders für Familien geeignet, wo auch Kinder sind. Fast jede Andacht beginnt mit einer Geschichte aus der Kirchengeschichte oder Weltgeschichte, um Interesse zu wecken, um die aber dann anzuwenden in unser geistliches Leben. Dann 4 Bücher von Elizabeth Elliot. Ich habe Jim Elliot zweimal zitiert. Sie hat auch ein Buch geschrieben, analog zu Im Schatten des Allmächtigen, wo Jim Elliot seine Verlobungszeit vor allem beschreibt. Gleichzeitig hat Elizabeth Elliot ein Buch geschrieben, Eine harte Liebe, auch über diese Zeit aus ihrer Sicht. Und das ist eine ganz intelligente Autorin mit sehr viel Lebenserfahrung. Die war bis zum Ende ihres Lebens Missionarin, könnte man sagen. Ich glaube, 3-mal verheiratet. Und hat ganz wertvolle, anspruchsvolle, interessante und sehr geistliche Bücher geschrieben, gerade auch für Frauen. Aber auch eins, Mann sein, Frau sein, was ein Mann gut lesen sollte und kann, das hat sie an ihren Neffen, glaube ich, geschrieben. Wege durch das Leiden, sie hat viel Leid erlebt in ihrem Leben, als Frau leben und eine harte Liebe. Die Bücher werden komischerweise oder leider kaum noch gelesen. Die waren zeitlang Bestseller, aber in den letzten Jahren liest die kaum noch jemand. Deswegen haben wir uns entschlossen, diese Bücher billiger abzugeben, also auf alle 4 Stück. Statt, ich glaube, 27,80 Euro für 14,90 Euro. Kann man auch einzeln natürlich dann für entsprechend weniger mitnehmen. Und das Letzte, was mir auf dem Herzen liegt, das habe ich jetzt gerade in diesen Tagen zu Ende gelesen, von Warren Wiersbe. Ich glaube, der ist einigen bekannt, seine Kommentare. Der hat sehr gute Bücher geschrieben. Das ist, glaube ich, sein letztes. Mit 80 Jahren hat er es geschrieben. Ich bin, zentrale Worte Jesu neu entdeckt, die Ich-Bin-Worte unseres Herrn. Und das ist so erbaulich und so weise und das spricht in das eigene Leben so rein, das ist einfach eine Freude. Also wenn ihr das Buch sehen würdet, ich habe fast auf jeder Seite was unterstrichen, was ich mir gerne behalten möchte. Die Erfolgsgeschichte einer Gemeinde hängt einzig und allein von der Kraft ab, die der Heilige Geist den Gläubigen verleiht, indem sie beten, glauben, nachtrachten, dem Herrn zu seiner Ehre zu dienen. Das Geheimnis geistlichen Erfolgs liegt nicht im Nachahmen weltlicher Methoden, sondern darin, durch den innewohnenden Geist vom Herrn und seiner Kraft ergriffen zu sein. Jetzt ein schöner Satz. Viel Gebet, wenig Schrift und man hat viel Wärme, aber kein Licht. Viel Schrift, wenig Gebet. Man hat eine Menge Licht, aber keine Wärme. Gott möchte, dass in unseren Gemeinden Ausgewogenheit herrscht, damit der Geist uns ausrüstet, stark macht, um Zeugnis zu geben und so weiter und so weiter. Jetzt will ich noch viele kernige Sätze zitieren, aber die Zeit ist abgelaufen. Für 6 Euro statt, ich glaube, 14,90 Euro. Ein sehr schönes Geschenk, das man weitergeben kann an Christen, die wirklich auch wirklich geistliches Leben fördern möchten. Leicht zu lesen, aber aus einer tiefen geistlichen Erfahrung heraus geschrieben. Vielen Dank, dass ich euch das so vorstellen durfte.